Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Unter dem Leitwort Frei und solidarisch, Christen in Verantwortung für Europa, diskutierten Experten aus Kirche, Gesellschaft und Politik 3 Tage lang beim 17. Internationalen Renovabis-Kongress in Freising über die Entwicklungen in der Nachwendezeit. Einen bemerkenswerten Vortrag hielt dort der Osteuropa-Historiker Professor Dr. Jan Kusper von der Universität Mainz. Sein Referat lautete Gesellschaftliche und politische Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa seit der Wende. Eine vorläufige Analyse. Darüber wollen wir mit ihm selbst sprechen. Herr Professor Dr. Kusper, guten Tag.
Guten Tag.
Ihr Vortrag hat die Überschrift Eine vorläufige Analyse. Das beinhaltet irgendwie in einer gewissen Weise einen noch nicht zu Ende gegangenen Prozess. Kann man das so sehen?
Das kann man so sehen. Prozesse enden nie komplett und finden kein Ende. Die Wandlungen in Osteuropa, im Mittel- und Osteuropa sind nach wie vor in vollem Gang, im gesellschaftlichen, sozialen, aber auch politischen Bereich. Selbst die Staatenbildung in Osteuropa ist heute noch nicht abgeschlossen, wenn wir gerade in den südosteuropäischen Raum auf den Balkan blicken. Und insofern kann man weiterhin nur von einer vorläufigen Analyse sprechen. Analysen sind immer vorläufig.
Als 1989 dann der eiserne Vorhang fiel, da waren die Erwartungen ja groß. Können Sie uns beschreiben, welche Träume die Menschen damals hatten? Ich erinnere an das Bild der blühenden Landschaften, das der Bundeskanzler Helmut Kohl versprach.
Das waren Träume ganz unterschiedlicher Art. Zum einen war das der große Traum von der Freiheit, von einem individuellen, selbstbestimmten Leben, in dem man sagen kann, was man will, in dem man reisen kann, wie man will, in dem man einen Beruf ausüben kann, den man möchte. Und all diese Optionen waren unter den Bedingungen des Kommunismus nur oder nur zum Teil gegeben. Dann war da der große Traum natürlich auch von mehr Wohlstand für den Einzelnen, für die Familie. Und das ist das, was Helmut Kohl mit seinem Wort von den blühenden Landschaften ja auch in Aussicht stellte. Wenn man genauer auf diese Träume guckt, dann muss man sagen, dass diese Träume ganz unterschiedlich in Erfüllung gegangen sind. Sowohl der Traum von der Freiheit als auch der Traum vom Wohlstand.
Welche Unterschiede sind die zwischen damals und heute konkret?
Also wenn Sie das regional differenzieren wollen, dann muss man sagen, dass der Traum von der Freiheit in Russland und insbesondere in Weißrussland natürlich keinesfalls so weit gekommen ist, wie in denjenigen Staaten, die im Jahr 2004, davor oder danach, den Weg in die Europäische Union genommen haben und wo das demokratisch-parlamentarische System sehr gut funktioniert, wo man sich artikulieren kann, wo es keine Einschränkungen in der Berufswahl gibt. Also ich denke da an Polen, an die baltischen Staaten, andere Beispiele mehr könnte man nennen. Aber auch hier ist der Traum von der Freiheit nicht ganz uneingeschränkt realisiert worden. Wenn ich auf ein anderes Beispiel verweisen darf, das ist die jüngste Entwicklung in Ungarn, wo politische Freiheitsrechte beschränkt werden, dass die Möglichkeit der politischen Partizipation. Es ist also auch innerhalb des Raumes der Europäischen Union ein sehr differenziertes Bild zu zeigen.
Sie haben in Ihrem Vortrag auch 3 Fallbeispiele genannt und haben anhand dieser 3 Fallbeispiele auch die Veränderungen, auch die politischen Rahmenbedingungen und die Veränderungen darin auch erklärt. Sie nannten, glaube ich, Russland, Lettland und Polen. Wie unterscheiden sich diese Staaten? Ja. Anders gefragt, wie unterscheiden sich die Veränderungen in diesen Staaten?
Die Veränderungen in den Staaten unterscheiden sich in der grundsätzlichen politischen Orientierung einerseits. Sie unterscheiden sich auch in der Möglichkeit, in der einzelne Mitglieder der Gesellschaft haben, an Wohlstand zu partizipieren. Sie unterscheiden sich auch an jeweils unterschiedlich an der Stärke der Zivilgesellschaft in den jeweiligen Ländern. Die ist in Polen ungleich stärker ausgeprägt als in Russland. Und sie unterscheiden sich auch in ihren jeweiligen Positionen, die die Kirchen im jeweiligen Leben des Landes einnehmen.
Und da wird mit Sicherheit in Polen die Rolle der Kirche wohl am stärksten zu bewerten sein, durch den Einfluss des polnischen Papstes vor der Wende.
Das ist in der Longue Durée sicher richtig. Die Kirche in Polen ist sehr gestärkt durch Johannes Paul II. Immer noch eine sehr starke Kirche unter den katholischen Kirchen in Mittel- und Osteuropa. Aber in Russland gewinnt durch eine zunehmende Stärke der orthodoxen Kirche, gerade auch in Verbindung mit dem Staat, auch in ihrer politischen Funktion, Kirche da eine Bedeutung, die sie unter den Bedingungen des Kommunismus nicht haben konnte und die eigentlich auch keiner wieder so erwartet hat. Wenn wir das Fallbeispiel Lettland nehmen, dann ist das ein Beispiel, wo ich sagen würde, dass traditionell auch schon in der Zwischenkriegszeit, also vor der kommunistischen Zeit, die Position der Kirchen nicht sehr stark gewesen ist. Das betrifft die protestantischen Kirchen, aber auch die katholische Kirche und auch nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, das ein weitgehend säkularisiertes Land ist.
Ein Schreckgespenst hier in Westeuropa ist ja immer noch die Möglichkeit, dass die ehemaligen Ostblockstaaten wieder kommunistisch werden könnten. Trifft dies zu? Könnte das eine Möglichkeit sein oder sehen Sie das als Utopie?
Nein, das ist überhaupt gar keine Möglichkeit mehr. Also der Kommunismus als Ideologie oder auch als staatenorganisierendes System ist weltgeschichtlich, aber insbesondere in Europa keine Option mehr. Das gibt es in keinem Modell mehr. Das, was die größere Gefahr ist, dass die parlamentarisch-demokratischen Systeme, die wir haben, zu einer Form des Autoritarismus neigen, also nur zu scheindemokratischen Systemen werden, die dann aber nicht mehr als kommunistisch bezeichnet werden können, sondern eher in die Richtung von Diktaturen gerückt werden können. Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung in Weißrussland. Ein Beispiel dafür sind aber auch bestimmte Tendenzen, die sich in der Ukraine beobachten lassen. Das alles hat aber nichts mit einem kommunistischen, quasi kommunistischen System zu tun. Auch die kommunistischen Parteien, die es in den Ländern zum Teil noch gibt, sehen das nicht mehr ernsthaft als Option.
Wie ist Ihre persönliche Prognose? Wie sieht die Entwicklung weiterhin in den Oststaaten aus?
Ich bin der Meinung, dass die Differenzierung im Bereich von Wohlstand weitergehen wird und dass wir also auch weiterhin mit scharfen Gegensätzen im Bereich der Gesellschaft, was Wohlstand, Verteilung von Reichtum, Ökonomie, Recht an Arbeit, Partizipation im Arbeitsprozess, dass wir davon weiter werden ausgehen müssen, dass aber à la longue sich die Staaten Mittel- und Osteuropas sehr gut in den europäischen Kontext integrieren werden, auch in die Europäische Union. Und ich bin darüber hinaus dezidiert der Meinung, dass alle Staaten Osteuropas ein Recht haben mit ihren Gesellschaften auf Teilhabe an der Europäischen Union, dass man mit ihnen Gespräche eintreten muss, um dann zu sehen, wie das verläuft, wenn man sich den Werten und Kriterien der Europäischen Union annimmt. Das gilt für die Ukraine, das gilt in einer längeren Perspektive, aber sicher auch für Weißrussland.
Also es gilt, die Kommunikation zu verbessern zwischen West- und Osteuropa. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Professor Dr. Jan Kusper, Osteuropa-Historiker an der Universität zu Mainz. Ich danke Ihnen.
Sehr gerne.